Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels.
Cool, geht sich gut? Super, wir haben noch ein kurzes Zeugnis von der Erika. Die hat mir gebeten, ob sie Zeugnis geben darf. Und ich freue mich schon drauf.
Ich möchte mich nur bei allen bedanken, die für mich betet haben. Ich war so geborgen, so in Frieden. Manchmal habe ich geglaubt, das bin gar nicht ich, das geht wem anderen an. Auch die Operation, der erste Arzt hat gesagt, das ist ein komplizierter Bruch, aber später habe ich nur gehört, das schaut sehr gut aus. Auch die Operation ist so schnell gegangen, dass ich selber gestanden habe. Also ich möchte mich bei allen bedanken, nicht nur fürs Gebet, auch ich habe so viel Liebe erfahren, dass ich war überwältigt einfach. Bin es jetzt noch. Teils von der Gemeinde, auch von der Gemeinde in der Schweiz, die haben sogar gesagt, sollen wir kommen, die helfen. Aber ich habe auch da Hilfe angeboten gekriegt, Hilfe annehmen dürfen. Und es war eigentlich, wenn ich wen braucht habe, immer wer da. Ohne, dass ich es eigentlich speziell gesagt habe. Am meisten erstaunt war ich bin ja in der Stadt gestolpert durch meine Schuld. Und dann habe ich mir gerade überlegt, ja, wie stehe ich jetzt auf? Und sofort hat der Auto gehalten von der Gemeinde, die Elisabeth, ich weiß den Familiennamen schon wieder nicht, und hat mir aufgeholfen und hat mich gleich ins Krankenhaus gebracht. Also ich bin, und das habe ich so oft erleben dürfen. Also herzlichen Dank für jeden Anruf, für jedes Geschenk, für WhatsApp und was immer ich bekommen habe. Ich bin wirklich so dankbar. Amen.
Danke, Erika. Voll cool, voll schön, auch zu hören, dass die Gebete was bewirken und dass man einfach auch... Super, geht sich gut, habe ich schon gefragt. Habt ihr schon ja gesagt? Super, cool. Ich habe letzte Woche über den Heiligen Geist gepredigt oder über die Taufe im Heiligen Geist. Und da möchte ich heute ein bisschen weitermachen. Einfach, weil es wichtig ist, ja, weil es eines der wichtigsten Dinge ist, die wir als Christen empfangen können, dass wir die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, dass es zwei große oder zwei Haupterfahrungen gibt mit dem Heiligen Geist. Das eine ist die neue Geburt, wo wir den Heiligen Geist empfangen. Und das andere ist dann auch noch die Taufe im Heiligen Geist. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, 4 und 5, dass sie warten sollen auf die Verheißung des Vaters, dann sie Kraft empfangen und dann sollen sie erst Zeugen sein und das Evangelium verbreiten. Bis dorthin ist keine einzige Predigt gepredigt worden, aber als sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, sind die Jünger dann losgegangen und haben diese Welt mehr oder weniger auf den Kopf gestellt, ja. Wir haben auch gesehen, dass der Heilige Geist für jeden Gläubigen ist. In Johannes 7, Vers 38, mit der Schriftstelle haben wir begonnen. Ich wiederhole nur kurz, einfach als Einleitung. Aber wenn dich das Thema dann interessiert, dann solltest du unbedingt die letzte Botschaft hören. Ja? Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also Jesus spricht da vom Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glauben. Also das ist für alle Gläubigen. Das ist für jeden Christen, der glaubt. Und da gehöre ich dazu, ja? Weil ich bin ein Gläubiger und alles ist möglich dem, der glaubt. Das ist ein Bekenntnis, das ich immer gemacht habe, als ich zum Predigen angefangen habe. Ja. Ich bin ein Glaubender und alles ist möglich dem, der glaubt. Warum bin ich ein Glaubender? Weil ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Ja. Das Größte, was man mit seinem Glauben bekommen kann, habe ich schon bekommen und das ist, ich bin ein Kind Gottes. Ja. Alles andere sind kleine Fische im Vergleich mit dem. Ja. Und das habe ich schon durch meinen Glauben empfangen. Das heißt, alles andere ist viel leichter zu empfangen als die neue Geburt. Okay? Dann haben wir gesehen, dass es notwendig ist, dass wir den Heiligen Geist auch im Glauben empfangen. Dass es nicht einfach nur etwas ist, worum wir Gott bitten und dann sagen, wenn du willst, dann kann ich den Heiligen Geist haben und wenn nicht, dann halt nicht, sondern wir müssen es im Glauben empfangen. Deshalb ist es wichtig zu sehen, dass Gott den Heiligen Geist geben möchte. Weil wenn wir nicht wissen, was Gott will, können wir nicht im Glauben bitten. Weil dann kommen wir zu Gott und sagen, okay, ich bete jetzt darum, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mir den Heiligen Geist eigentlich geben möchtest. Oder irgendetwas anderes. Wenn wir es nicht wissen, dann können wir nicht im Glauben bitten. Und Jakobus sagt, wenn wir nicht glauben, dann sind wir Zweifler und wir brauchen nicht erwarten, irgendetwas von Gott zu empfangen. Ja? Aber wir wollen ja von ihm empfangen. Jetzt sitzen die zwei Chefs neben mir, jetzt bin ich nervös. Nein, stimmt nicht, ich bin nicht cool. Der Pastor Fred hat Schlagzeug gespielt. Ich hab gewusst, der kann alle Musikinstrumente spielen. Aber es war das erste Mal, dass ich Schlagzeug spielen sehen kann. Okay, so, dann gehen wir heute weiter. Ja? Letztes Mal haben wir gesehen, der Heilige Geist ist für alle Gläubigen und wir empfangen ihn im Glauben. Und heute schauen wir uns ein paar Schriftstellen an, wo Menschen den Heiligen Geist empfangen haben und dass das Sprachengebet immer ein Teil davon war. Wir werden auch einiges über das Sprachengebet heute hören, einfach weil es uns aufbaut. Ja? Und wir sollten jeden Tag in Sprachen beten. Also der Heilige Geist ist für alle, die an Jesus glauben und nicht nur für ein paar Auserwählte. In Markus 16, Vers 17 beginnen wir. Markus 16, Vers 17. Jemand hat einmal gesagt, dass die zwei Erfahrungen kannst du vergleichen mit die Neugeburt. Du trinkst ein Glas Wasser und die Taufe im Heiligen Geist ist, du springst in einen Pool rein, ja, der umgeben ist mit Wasser. Und das ist eigentlich ein cooles Beispiel, ja, weil du kannst beides haben. Du kannst ein Glas Wasser trinken, das heißt aber nicht, dass du nicht nachher in einen Pool springen darfst oder kannst und rundherum auch nass werden kannst, oder? Markus 16, Vers, da sind wir schon, 17. Diese Zeichen, sag mal Zeichen. Aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen reden. Das heißt, Jesus sagt, das Sprachengebet oder in neuen Sprachen reden ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, das uns folgen wird, wann wir an ihn glauben. Und später lesen wir, wann wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dann reden die Leute immer in neuen Sprachen. Das sehen wir dann in der Bibel. Ja? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jesus sagt, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann werden wir Kraft empfangen, um Zeugen Jesu zu sein. Und genau darum geht es auch, ja, dass wir Kraft empfangen, um Zeugen Jesu zu sein. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir dann die Erfüllung von dem, was Jesus verheißen hat, im Vorhinein immer und immer wieder. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Wir schauen uns jetzt ein paar Beispiele an in der Apostelgeschichte, wo Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und das ist das erste Beispiel. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle, sagen wir alle, mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also da lesen wir jetzt die Erfüllung von dem, was Jesus gesagt hat. Ja? Der Heilige Geist ist gekommen, es sind ihnen Feuerzungen erschienen am Kopf. Da schauen wir sie noch und vielleicht was an dazu. Ja? Und dann wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie haben in Sprachen gebetet, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und das ist auch wichtig für uns zu verstehen. Ja? Sie haben in Sprachen gebetet. Der Heilige Geist hat sie nicht gezwungen. Also du musst selber in Sprachen beten. Das heißt, der Heilige Geist inspiriert deinen Geist und dann betest du in Sprachen. Und das ist manchmal ein bisschen am Anfang komisch, weil du denkst, das kommt jetzt alles nur von mir. Aber es kommt ja dann auch aus deinem Geist heraus, weil der Heilige Geist inspiriert deinen Geist und dann betest du in Sprachen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir in Sprachen beten und der Heilige Geist uns nicht dazu zwingt oder uns ja einfach dazu zwingt, sondern es ist etwas, das wir tun müssen. Ja? Wir müssen dann in Sprachen beten, so wie er uns gibt, eben das zu beten. Das Sprachengebet geht immer Hand in Hand mit der Geistestaufe. Und das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, dass das Sprachengebet immer Hand in Hand geht mit der Geistestaufe. Und ich habe mir gedacht, den Satz habe ich erfunden. Und die Woche habe ich von Kenneth Hagin ein Buch gelesen und da ist es genauso drin gestanden. Und ich habe das gelesen und mir gedacht, der hat das von mir gestohlen. Ja? Dann ist mir klar geworden, das kann gar nicht möglich sein. Ja? Das ist mir jetzt, ist mir wieder was bewusst geworden, ja. Aber es ist cool. Manchmal hört man Predigten, irgend Pastor Fred oder Josh, und denkst, das haben sie von mir gestohlen, ja. Das war auf meiner Predigt, das war meine Offenbarung. Mir hat Gott das gezeigt. Und dann denke ich mir, okay, das steht eben schon in meinen Bibelschulunterlagen oder irgendwo anders auch drinnen. Aber wenn man das Gefühl hat, dann weiß man, jetzt ist es ein Teil von mir geworden. Ja? Dann ist es nicht nur irgendeine Wahrheit, die man mal gehört hat, sondern wenn du denkst, das hat wer von mir gestohlen, dann weißt du, das ist ein Teil von mir geworden, das ist eine Wahrheit in mir. Und so soll es auch sein. Ja? Als ich die Geistestaufe erlebte, habe ich nicht sofort in Sprachen gebetet, aber nicht, weil ich nicht konnte, sondern weil ich eigentlich zu feige war dazu. Ja. Irgendwie habe ich mich geschämt, ich wollte es nicht, aber es war sofort da. Ich habe gemerkt, der Heilige Geist ist in mir gekommen, ich habe gemerkt, ich kann in Sprachen beten, aber ich mag nicht, ich traue mich nicht. Kannst du dich noch erinnern, Rosemarie? Ein bisschen. Aber am Abend habe ich dann in Sprachen gebetet, ohne Probleme. Ja. Und das war ganz, ganz einfach. Manche Menschen, weil wir immer sagen, es ist ein Zeichen der Sprachengebete, ja, dann kommen manche Menschen und sagen, hey, was ist eigentlich mit diesen Feuerzungen? Ihr sagt immer, das ist ein Zeichen, dass ihr in Sprachen betet, aber Feuerzungen habt ihr eigentlich nie auf euren Köpfen. Ja? Manche vielleicht schon, die weniger Haare da haben. Entschuldigung. Aber dazu gibt es eigentlich... Für mich war das, habe ich das neu entdeckt. Wahrscheinlich hat es der Pastor Fred auch schon gepredigt, ja. Aber schauen wir mal. 3. Mose 9, Vers 24. Was ziemlich cool ist, ja. Das ist die Einweihung der Stiftshütte, ja. Gott hat, also Mose gesagt, wie er die Stiftshütte bauen muss, was sie alles tun müssen und so weiter. Und dann kommt da die Einweihung der Stiftshütte. Und 9, Vers 24 lesen wir dann, und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Und das ist ziemlich interessant. Ja, als Gott die Stiftshütte eingeweiht hat, wo seine Gegenwart dann eigentlich präsent war und manifestiert war, hat er Feuer vom Himmel gesandt und das Opfer verzehrt. Und dieses Feuer durfte nicht ausgehen. Die Priester haben dieses Feuer immer anheizen müssen und sie durften das nicht ausgehen lassen. Und das war die erste Einweihung der Stiftshütte. Und dann lesen wir in 2. Chronik 7, 1 bis 3. Da lesen wir die Einweihung, ich bin im ersten, die Einweihung vom Tempel. Bist du schon da? Nein. Da lesen wir die Einweihung vom Tempel und hier passiert etwas ganz Ähnliches. Und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und alle Söhne Israels sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an und so weiter. Ja. Also am Anfang ist die Stiftshütte eingeweiht worden mit Feuer vom Himmel. Dann ist der Tempel eingeweiht worden mit Feuer vom Himmel. Und die durften das Feuer nicht ausgehen lassen. Ja, das lesen wir in 2. Mose und in 3. Mose, dass die Priester das Feuer immer am Brennen halten haben müssen. Ja, dieses Feuer, das von Gott gekommen ist. Was ziemlich cool ist. Ja. Und dann in Apostelgeschichte, wenn wir vom Neuen geboren sind, dann sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Ja. Und Gott weiht diesen Tempel ein. Als er diesen Heiligen Geist geschickt hat, hat er auch Feuer geschickt. Johannes sagt, nach mir wird einer kommen, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus hat gesagt, Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie sehr wünschte ich, es würde schon brennen. Und genau das war dieses Anfangszeichen, ja. Und jetzt bleibt dieses Feuer am Brennen. Wir müssen es nicht immer wieder anzünden. Man kann das auch nicht immer wieder anzünden, oder, ja. Aber Gott hat dieses Feuer in Brand gesetzt und es bleibt am Brennen. Es wird nicht erlöschen oder erlöscht werden. Und aus dieser Kraft heraus leben wir dann auch oder ziehen wir dann auch. Ja? Wir müssen Dinge nicht selber tun, sondern wir haben diesen Heiligen Geist empfangen. Und deshalb müssen auch nicht immer wieder Feuer jetzt vom Himmel kommen, ja? Weil es ist einmal gekommen. Wir sehen es in der Stiftshütte, dann im Tempel und dann wieder im Tempel, aber in dem, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Cool, oder? Ihr habt das ziemlich cool gefunden. Ein anderes Beispiel, die nächste Geistestaufe in der Apostelgeschichte lesen wir dann in Apostelgeschichte 8. Das schauen wir sich später an. Lesen wir zuerst Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, Verse 44. Da ist Petrus bei Cornelius und predigt zu ihnen. Und in Vers 44 lesen wir dann, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, sagen wir alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Und dann baten sie, ihn einige Tage zu bleiben. Also Petrus hat da sehr interessantes Erlebnis. Ja. Während er gepredigt hat, ist der Heilige Geist gekommen auf die Leute und sie haben begonnen, in Sprachen zu beten. Ja. Du musst nicht warten, bis ich fertig bin mit der Predigt und dann nach vorne kommen. So, wenn du den Heiligen Geist empfangen willst jetzt, dann ist es besser jetzt als in 30 Minuten. Ja. Also man kann ihn nie bald genug empfangen. Gott konnte gar nicht warten, bis Petrus endlich fertig ist mit Predigen. Ja, vielleicht hat er so lange gepredigt und so lange hin und her gezogen, dass er gesagt hat, na, mir reicht's jetzt gieße ich meinen Geist aus, endlich auf Nichttun. Ja. Und Petrus war erstaunt. Und das Zeichen, wo er gesagt hat, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, lesen wir in Vers 46, denn sie hörten sie in Sprachen reden. Sie haben den Heiligen Geist empfangen und dann hörten sie sie in Sprachen reden. Und das war das Zeichen, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und die Reaktion von Petrus ist eigentlich ziemlich cool. Und er sagt, okay, jetzt müssen wir sie auch noch im Wasser taufen. Ja? Das wird einige Fragen aufwerfen. Das wirft meine Theologie ganz schön durcheinander, was da jetzt eigentlich Gott getan hat. Ja? Aber das ist gut gewesen für Petrus, ja. Petrus merkte, dass sie den Heiligen Geist empfingen, weil sie Gott in anderen Sprachen lobten. Daran hat er gemerkt, dass sie wirklich im Geist getauft wurden, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und das ist ein Zeichen, das Gott immer und immer wieder gibt, wenn Menschen den Heiligen Geist empfangen. In Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 8, 17 bis 16. Ich nehme an, die meisten Schriftstellen kennt ihr wahrscheinlich, aber es ist wirklich gut, dieses Fundament zu haben. Einfach, weil du immer wieder mit Leuten zusammenkommen wirst, die sagen, was ist eigentlich das mit dem Sprachengebet? Was ist das mit dem Heiligen Geist? Ja, und dann ist es gut, die Bibel sagt, du sollst jedem zu jeder Zeit Rede und Antwort stehen können. Ja, und ich rüste dich da jetzt aus, damit du das weitertragst und andere Leute mit dem Heiligen Geist taufst, okay? 17 bis 19. Apostelgeschichte 8, 17 bis 19. Die Geschichte haben wir uns letztes Mal angeschaut, ja, dass die Leute in Samaria errettet wurden, dass sie getauft wurden und dann haben die Jünger gesagt, okay, die brauchen den Heiligen Geist. Wir schicken Petrus und wir schicken Johannes, damit sie ihnen die Hände auflegen und sie den Heiligen Geist empfangen. Und in Vers 17 lesen wir das dann. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das heißt, sie haben empfangen. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte, gebt auch mir die Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Hier lesen wir nicht explizit, dass sie in Sprachen gebetet haben, aber wir haben vorher schon immer wieder gelesen, dass wenn Leute den Heiligen Geist empfangen haben, sie in Sprachen beten. Und da sehen wir aber einen Hinweis, ja, in Vers 18, als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld. Was hat er gesehen? Hat er den Heiligen Geist gesehen? Wahrscheinlich nicht, ja. Der Heilige Geist, den können wir mit unseren physischen Augen nicht sehen. Und ich glaube, ich kenne keinen, der ihn gesehen hat, ja. Menschen sehen immer wieder Jesus, manchmal auch den Vater. Aber es hat noch nie, mindestens habe ich das noch nie gelesen oder gehört, dass jemand den Heiligen Geist gesehen hat. Was nicht heißt, dass es nicht möglich ist, ja. Aber Simon sagt, als er aber sah, lesen wir, dass durch das Auf, was hat er gesehen? Die einzige logische Schlussfolgerung ist, er hat gesehen, dass diese Leute in Sprachen gebetet haben, als sie den Heiligen Geist bekommen haben. Irgendein äußeres Zeichen, irgendetwas Sichtbares muss er gesehen haben, weil sonst hätte er nicht gesagt, gebt auch mir diese Gabe, dass wenn ich Leuten die Hände auflege, sie den Heiligen Geist empfangen werden. Ein anderes Beispiel, Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19, Verse 1 bis 6. Apostelgeschichte 19, 1 bis 6. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger. Sag mal Jünger. Der Ruben, mein Sohn, hat irgendwann einmal gesagt, ich glaube, ich habe gesagt, du bist jünger wie, oder irgendwer ist jünger wie. Und da oben, das sind wie die Leute von Jesus, ja. Die sind auch jünger. Das ist witzig. Also das waren Jünger, das heißt, sie waren Gläubige. Das waren Leute, die Jesus nachgefolgt sind. Das waren Jünger. Und er sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Und das ist eine ziemlich coole Aussage. Ja? Er hat Gläubige getroffen und er hat zu ihnen gesagt, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen? Er hat nicht gesagt, geht sie schon in eine Gemeinde? Bist du schon integriert in eine Gemeinde? Arbeitest du schon im Kinderdienst? Oder sagst du immer Bitte und Danke und dies und jenes? Ja? Bist du schon ein ordentlicher und ein braver Christ? Na? Das Erste, was er sagt, ist, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Warum? Wahrscheinlich, weil es extrem wichtig ist, ja? Dass wir diese Kraft empfangen. Weil das christliche Leben kannst du nicht leben ohne Kraft, ohne diesen Heiligen Geist. Jesus wollte nicht, dass wir so leben, ja, sondern wir brauchen diese Kraft. Und erst dann können wir ordentliche Christen, unter Anführungszeichen, sein. Sie sagen dann, sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Also wir sehen wieder, für Paulus war es zum einen extrem wichtig. Das war die erste Frage, die er ihnen gestellt hat. Und dann hat er gesagt, okay, ihr seid Jünger, ihr glaubt's. Erstens tauft mich einmal, ja. Und dann beten wir dafür, dass ihr den Heiligen Geist empfangt. Ja? Und sie haben sofort in Sprachen gebetet und geweissagt. Ja? Das heißt, das kann auch passieren. Ja? Eigentlich kann jeder Christ bis zu einem gewissen Maß weissagen. Das heißt aber nicht automatisch, dass du dann ein Prophet bist. Ja? Nur weil du mal eine Weissagung von dir lässt. Ja? Okay, also wir sehen wieder, sie haben die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen und in Sprachen gebetet. Das lesen wir durch die Apostelgeschichte immer und immer und immer wieder. Und es ist ein Zeichen, sagt Jesus. Und wir sollten auch dieses selbe Zeichen in unserem Leben haben und auch erwarten, dass wann wir die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen, dass wir in Sprachen beten. Das ist ein gutes Zeichen. Ja? So viele Leute wollen immer ein Zeichen und dann sagst du, hey, das ist ein Zeichen. Na, das ist irgendwie komisch, ja. Oder das ist kein Zeichen, das ist irgendwie spooky oder was nicht was. Aber Jesus sagt, das ist ein Zeichen, ja. Paulus, eine Geschichte gibt es nur, als Paulus die Taufe mit dem Heiligen Geist empfängt. Die lesen wir nur kurz. Apostelgeschichte 9, Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung. Hananias, aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Das ist eine coole Gebetszeit, oder? Wenn der Herr mit dir spricht. Und ich glaube, wir könnten oder sollen auch mehr solche Gebetszeiten haben, wo der Herr mit uns spricht. Ja? Und Hananias war ein ganz normaler Jünger, ohne irgendwie einen Titel. Wir lesen auch eigentlich, glaube ich, nur dort von ihm. Und er war ja derjenige, der dann den Paulus, den großen Apostel Paulus mit dem Heiligen Geist getauft hat. Lesen wir weiter in Vers 17. Hananias aber ging hin und kam in das Haus. Und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul. Sag mal, Bruder Saul. Er hat gesagt, Saul war sein Bruder. Und du bist nur, er kann nur sein Bruder gewesen sein, wann er zu diesem Zeitpunkt bereits errettet war. Wann nicht, wäre er nicht sein Bruder im Herrn gewesen, oder? Es gibt nur zwei Familien auf dieser Erde. Das eine ist die Familie Gottes und die andere ist die Familie des Teufels. Und wann der Saul der Bruder des Hananias ist, das heißt, er ist errettet. Zu diesem Zeitpunkt hat er sein Leben anscheinend schon Jesus gegeben. Und trotzdem ist es Gott wichtig, dass er den Heiligen Geist empfängt. Dann lesen wir weiter. Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen und er wurde wieder sehend und stand auf und ließ sich taufen. Also Paulus hat hier die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen und er ist wieder sehend geworden, was ziemlich cool ist. Ja, ich glaube, Gott will auch, dass wir, Gott will auch unsere körperlichen Nöte begegnen. Ja? Und zugleich fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen. Ich glaube, dass Gott heute auch Menschen heilen will bei den Augen. Ja? Wenn du halt da bist, dann empfang das. Ich glaube, während der Predigt wird es besser werden. Und wenn es am Schluss besser ist, dann komm am Schluss des Gottesdienstes nach vorne und gib Zeugnis. Okay? Wenn es besser wird, ich glaube, es wird bei einigen besser werden während der Predigt und während des Gottesdienstes. Und dann wird es dir wie Schuppen von den Augen fallen. Paulus hat da die Geistestaufe empfangen, aber wir lesen nicht, dass er in Sprachen betete. Aber er selber sagt in 1. Korinther 14, Vers 18, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Das heißt, Paulus hat auch in Sprachen gebetet. Wann hat er damit begonnen? Höchstwahrscheinlich zu 110%. Dann, als er die Taufe mit dem Heiligen Geist begonnen hat. Es wäre unlogisch, etwas anderes zu denken, oder? Paulus sagt ganz klar, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und Paulus war der Mann, der gut die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat, der eine Offenbarung und eine Tiefe vom Wort Gottes gehabt hat, wie nur wenig andere Leute zu dieser Zeit oder auch heute. Ja. Und kann es sein, dass das einen Zusammenhang hat mit seinem Gebetsleben? Er sagt, er betet mehr in Sprachen als ihr alle. Das sagt kein anderer. Und ich glaube, dass wenn du in Sprachen betest, dann offenbart Gott dir gewisse Dinge. Ja? Dann bekommst du Einsicht im Wort Gottes. Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich in Sprachen bete, dass Gott mir Schriftstellen zeigt oder mir einfach Schriftstellen aufmacht, kann das nicht besser sagen, ja? Und ich auf einmal Schriftstellen verstehe oder Dinge verknüpft mit Alten und Neuen Testament und mir einfach mehr Licht gibt im Wort Gottes. Das passiert bei mir ganz oft, wenn ich in Sprachen bete, dass ich mehr Einsicht bekomme im Wort Gottes. Und Paulus hat gesagt, er betet mehr in Sprachen als ihr alle. Das heißt, wenn Paulus es nötig hatte, wie viel mehr haben wir es nötig, dass wir diese Gabe nutzen, die Gott uns eigentlich gegeben hat. Das ist eine Gabe, die er uns gegeben hat. Und wir sollten das auch nutzen. Also das Sprachengebet geht immer Hand in Hand mit der Taufe im Heiligen Geist. Ich muss den Satz jetzt wieder in Kenneth Hagin geben, das ist so gemein. Das war mein Satz bis jetzt. Aber egal, ich kriege einen anderen dafür. Wir schauen uns jetzt ein paar Gründe an, warum wir in Sprachen beten sollen, warum es wichtig ist, für uns in Sprachen zu beten. Wir haben uns letztes Mal angeschaut, wie wichtig das ist, dass wir den Heiligen Geist haben und heute schauen wir, wie wichtig das ist und was wir für einen Nutzen davon haben, dass wir auch in Sprachen beten. In 1. Korinther 14, Vers 5. 1. Korinther 14, Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle, sagen wir alle, in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt und so weiter. Ja? Also Paulus will, dass wir alle in Sprachen reden. Und wenn er sagt alle, dann meint er wahrscheinlich alle. Ja? Jemand hat einmal gesagt, das war der Pastor Fred, ja, alle in Griechisch bedeutet, wisst ihr, was alle, jetzt habe ich es völlig versaut, ja? Wisst ihr, was alles, alles auf Griechisch bedeutet, wenn man das übersetzt? Alles, super, ihr seid cool. Jetzt geht's mir wie ein Hans Schmidt. Ja. Also, alle bedeutet alle. Er will, dass wir alle in Sprachen reden. Es besteht also kein Grund zur Annahme, dass irgendein Gläubiger nicht in Sprachen beten könnte oder diese Gabe nicht empfangen könnte, weil Paulus sagt alle. Und wir lesen, dass Jesus gesagt hat, dass diese Zeichen denen folgen, die glauben. Sie werden Dämonen austreiben und in neuen Sprachen beten. Also es besteht für uns kein Grund zur Annahme, dass irgendein Gläubiger, dass das für irgendwen nicht ist. Dass Gott sagt, na, die, jeder Zehnte bekommt es und die dazwischen haben halt einfach ein Pech gehabt. Ja? Das macht Gott nicht. Also Paulus sagt, er möchte, dass wir alle in Sprachen beten. Warum will er das? Warum sagt er nicht, ihm will, dass ihr alle Bitte und Danke sagt? Ich möchte, dass euer Gottesdienst so aussieht und so aussieht und dass ihr immer nett und schön heilig seid und so weiter. Ja? Paulus gibt schon viele Anweisungen für die Gemeinde und für Gläubige, was sie tun oder nicht tun sollen, aber fast nie sagt er, ich möchte, dass ihr alle das tut. Und soweit ich weiß, sagt er das zweimal. Das eine ist, da geht es um Einheit und ich will, dass ihr alle einmütig beisammen seid, sodass keine Spaltung unter euch sei und so weiter. Und beim anderen Mal geht es um Sprachengebet. Ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Das bedeutet, dass das Beten in Sprachen etwas ganz Besonderes ist und dass es ganz, ganz wichtig ist für uns, für unser persönliches Leben. Fast alle großen Männer Gottes, von denen ich Predigten gehört habe über die Taufe im Heiligen Geist oder über das Sprachengebet, die sagen, dass das Sprachengebet oft so ein Schlüssel ist oder diese Anfangsgabe und umso mehr sie das tun und praktizieren, umso mehr wirkt Gott die anderen Geistesgaben in ihrem Leben. Ja? Und ich glaube, das stimmt auch, ja? Dass das wirklich so dieses Anfangszeichen ist. Okay, also ein paar Gründe, warum wir in Sprachen beten sollen. Das erste ist, es ist ein Zeichen. Das Wort Gottes sagt es ganz klar, es ist ein Zeichen. Wenn du ein Zeichen setzen willst, dann bete in Sprachen. Ja. Mach es weise, benutze es weise. Aber Jesus hat es gesagt in Markus 16, Vers 17. Ja. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden in neuen Sprachen beten. Also das Beten in Sprachen ist ein Zeichen. Und weißt du, wir wollen natürlich immer lieb und nett sein und unsere Mitbrüder und Geschwister respektieren, aber nur weil es für manche Denominationen oder Glaubensrichtungen nicht angenehm ist oder weil es nicht zu ihrer Theologie passt, heißt es nicht, dass wir uns verstecken müssen oder für irgendetwas schämen müssen, was im Wort Gottes drinnen steht, wovon Jesus sagt, es ist ein Zeichen. Ja? Nur weil es für andere Leute ein Hindernis ist oder komisch ist, Jesus sagt trotzdem, es ist ein Zeichen. Ja? Für Petrus war es ein Zeichen, dass sie in Sprachen gebetet haben. Und natürlich, wir wollen niemanden auf die Füße steigen, aber uns wird auch oft auf die Füße gestiegen und wir halten es aus, oder? Okay, also wir sind natürlich weise, aber trotzdem sagt Jesus, es ist ein Zeichen dafür. Zweiter Grund, du betest Geheimnisse. Wenn du in Sprachen betest, betest du Geheimnisse. 2. Korinther 14, Vers 2. 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Also wenn du in Sprachen redest, wenn du in Sprachen betest, dann versteht es niemand, du betest zu Gott und du betest Geheimnisse zu Gott. Du redest Geheimnisse. Etwas, das du nicht weißt, aber der Geist Gottes weiß. Und du sprichst es aus und es sind Geheimnisse. Und niemand versteht es, aber wir können, ich glaube, öfter, als wir es erwarten, können wir das, was wir in Sprachen beten, auch auslegen. Ja? Paulus sagt in Vers 13, 1. Korinther 14, Vers 13, darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Wir reden Geheimnisse zu Gott, wir beten Geheimnisse zu Gott, aber wir können auch beten, dass wir die Auslegung dafür bekommen. Das ist meine persönliche Erfahrung mit dem. Ja? Wenn ich in einer Gebetszeit bin und in Sprachen bete, ist es manchmal so, dass ich in mir, ich bete in Sprachen fünf Minuten bis zehn Stunden, wenn ich super nass bin. Aber 5 bis 50 Minuten, keine Ahnung, bis zu einer Stunde, bete in Sprachen. Und manchmal ist es dann so, dass ich weiß, dieser Teil gehört jetzt ausgelegt. Ja? Manchmal bete ich und ich weiß, das gehört jetzt ausgelegt. Ja? Dann habe ich es nicht sofort, aber dann weiß ich, ich bete zu Gott. Und ich bete, dass ich das jetzt auslegen kann, wo ich das empfunden habe, dass ich das auslegen kann. Und dann kommt ganz oft ein Wort oder ein Satz. Und wenn ich dieses Wort ausspreche oder diesen Satz ausspreche, dann fließt es aus mir heraus und ich weiß, das war die Auslegung. Ja? Es ist etwas, das wir im Glauben tun müssen. Ja? Wir beten ja auch in Sprachen im Glauben und im Glauben müssen wir auch auslegen. Das ist oft dieser Schritt aufs Wasser und dann kannst du mehr Schritte aufs Wasser machen. Manchmal ist es so, ich bekomme eine Art Offenbarung und ich kann noch gar nicht schnell genug sprechen, um das alles in Worte zu fassen, was ich so einen Eindruck bekommen habe. Das ist wie wenn du manchmal ein Bild siehst und dieses Bild spricht bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ja? Und du siehst es und du kannst es gar nicht alles aussprechen, weil es einfach so viel ist und so eine Offenbarung ist. Ja? So ist es einfach, so ist es bei mir. Ja? Und ich glaube, bin mir sicher, das ist bei jedem ein wenig anders und trotzdem irgendwie ähnlich. Ja? Weil Gott spricht mit jedem anders, aber trotzdem hat seine Stimme irgendwie immer denselben und liebevollen Klang eigentlich, oder? Einfach nur als Hilfestellung für dich. Der dritte Grund ist, du erbaust dich selbst. Und das ist für mich einer der wichtigsten Gründe überhaupt. Ja? Du erbaust dich selbst. 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Du erbaust dich selbst. Und wir alle brauchen das von Zeit zu Zeit, oder? Wir brauchen diese Auferbauung von Zeit zu Zeit. Wir können unseren Lauf nicht laufen, wir können unseren Lauf nicht vollenden, wenn wir uns nicht immer wieder aufbauen, wenn wir uns nicht immer wieder auferbauen. Wenn wir nicht fit sind und nicht vorbereitet sind, dann können wir unseren Lauf einfach nicht wirklich vollenden. Das ist wie aufladbare Batterien. Wenn du die mit einer Batterie vergleichen würdest, wärst du dann eine Wegwerfbatterie oder eine Batterie, die man aufladen muss? Wiederaufladbar, genau. Eine wiederaufladbare Batterie. Also wir sind wiederaufladbare Batterien. Und natürlich wollen wir nicht, wenn wir mal leer sind, gleich weggeworfen werden, oder? Nur weil wir mal leer sind, will man nicht gleich weggeworfen werden. Ja? Und jede Batterie geht irgendwann mal der Saft aus. Die eine schneller, die andere weniger so schnell. Ja? Das liegt manchmal an der Batterie und manchmal einfach an dem Gerät, das benutzt wird. Ja? Wie viel Strom zieht es weg? Ja? Und bei uns ist es auch so. Ja? Umso öfter oder Leute, die viel benutzt werden, unter Anführungszeichen, denen geht mehr Kraft oft oder wird mehr Energie weggesaugt. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Wenn du viel tätig bist, wenn du viel im Reich Gottes arbeitest, dann bist du vielleicht manchmal einfach schneller ausgelaugt. Ja? Und das ist völlig okay und völlig normal. Was nicht okay ist und nicht normal ist, ist, dass du dich nicht aufladest. Ja? Weil wir alle gehen irgendwann aus oder gehen irgendwann leer, aber wir alle können auftanken. Ja? Wenn wir in Sprachen beten, dann ist es wie dieser Akku, den du wieder ansteckst, dein Handy jede Nacht, oder? Es geht immer aus, heute nur noch einen Tag. In der Nacht steckst du es wieder an und es wird wieder aufgeladen werden. Und bei uns ist es auch so. Ja? Und die einen Batterien gehen schneller aus und die anderen vielleicht nicht so schnell. Aber umso mehr du dienst, umso mehr du tätig bist im Reich Gottes, umso mehr du die Batterien benutzt, umso schneller geht es manchmal aus. Aber dann müssen wir sie einfach auch wieder aufladen. Ja? Es ist okay, wenn man mal gar ist, aber es ist nicht okay, leer zu bleiben. Ja? Wir können uns wieder aufbauen, wir können wieder aufgeladen werden. Wer von euch, ihr seid ja schon die ältere Generation, Entschuldigung. Wer von euch, ihr kennt es wahrscheinlich alle nur diese Walkmans, oder? So richtig alte Walkmans, wo man noch richtige Batterien reintun muss, wo diese fetten Knöpfe drauf sind mit Play, vorwärts, rückwärts und Stopp, mehr als eine geben. Ja? Und dann hat man den Deckel so aufklappen können. Und wenn die Batterie leer wurden, dann ist die Musik immer langsamer gelaufen, oder? Es war nicht einfach so leer, sondern sie ist immer langsamer gelaufen und die Lieder wurden immer langsamer und irgendwann hat sie sich nicht mehr richtig cool angehört. Aber du wolltest das Lied noch unbedingt fertig hören, dann besser in Slow Motion als gar nicht. Aber wann das passiert ist, dann hast du gewusst, okay, den Walkman muss ich jetzt nicht wegschmeißen, sondern er braucht einfach neue Batterien, ja? Oder die Batterien müssten aufgeladen werden. Und genauso ist es auch bei uns. Ja? Wir müssen immer und immer und immer wieder aufgeladen werden, weil die Welt zehrt einfach an uns. Ja? Es kostet einfach Kraft, für das Reich Gottes zu leben und für das Reich Gottes einfach zu arbeiten oder das Reich Gottes zu bauen. 1. Korinther 14, Vers 4, aus der Hoffnung für alle, die schreiben das ziemlich super. Ja? Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Der stärkt seinen persönlichen Glauben. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ja? Das heißt, wenn du willst, dass dein Glaube stark ist, dann bete in Sprachen. Es stärkt deinen persönlichen Glauben. Und der Glaube ist es, oder das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Ja? Wir brauchen einen starken Glaube. In Judas 1, Vers 20 steht es ganz ähnlich. Judas 1, es gibt nur eins. Vers 20, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Also erbaut deinen Glauben, bete im Heiligen Geist. Wenn wir im Heiligen Geist beten, wenn wir in Sprachen beten, dann baut das unseren Glauben auf. Dann wird unser Glaube gestärkt. Ja? Dann tut uns das einfach gut. Vierter Grund. Der vierte Grund ist, wir beten in Übereinstimmung mit Gott. Wenn du in Sprachen betest, dann betest du in völliger Übereinstimmung mit Gott. In Römer 8, Vers 26 bis 27, Römer 8, 26 bis 27, steht ebenso, aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Der Heilige Geist verwendet sich für uns gottgemäß. Ja? Wenn wir im Heiligen Geist beten, dann beten wir den vollkommenen Willen Gottes. Und das ist ziemlich cool. Ja? In Johannes lesen wir das, wenn wir den Willen Gottes beten, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, wissen wir, dass wir das haben, was wir erbeten haben. Das ist fast der Zungenbrecher. Ja? Aber wenn wir im Heiligen Geist beten, dann beten wir den vollkommenen Willen Gottes. Und pass auf, Paulus sagt nicht, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollen, weil wir wissen, wie wir beten sollen. Ja? Paulus sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und das stimmt. Ja? Wir wissen nicht immer, was wir beten sollen. Unser Blick ist oft nur so begrenzt. Ja? Wir beten, wenn wir mit dem Auto fahren, für einen Parkplatz, während irgendwo auf der Welt jemand wegen seines Glaubens umgebracht wird. Ja? Das heißt nicht, dass du nicht für deinen Parkplatz beten darfst, aber wo sind die Parkplatzbeter? aber einfach nur, um zu zeigen, unser Blickwinkel dreht sich einfach auf eine gewisse Ebene, in der wir uns bewegen. Ja? Wir beten für die Dinge, die wir wissen, die wir kennen, für die Leute, die wir lieben, mit denen wir zu tun haben und so weiter. Und das ist richtig. Ja? Die liegen uns ja auch auf dem Herzen und das passt. Ja? Aber Gott weiß viel mehr. Er weiß, worum wir beten sollen oder was wir bitten sollen. Es geht mehr als nur um das, was wir sehen, sondern es geht darum, dass wir effektiv das Reich Gottes bauen und das machen wir auch durch Gebet. Wenn du in Sprachen betest, dann betest du inspiriert vom Heiligen Geist. Dann betet dein Geist inspiriert vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt dir die Worte und du sprichst sie aus. Das bedeutet, du betest in völliger Übereinstimmung mit Gott. Das alleine finde ich schon ziemlich cool. Ja? Weil manchmal beten wir, Und denken sie, ich weiß nicht, ob das im Willen Gottes war. Ja? Wir sagen zwar in Jesu Namen Amen, aber so ganz sicher sind wir uns dann nicht immer. Ja? Aber wenn du in Sprachen betest, dann weißt du, hey, ich habe jetzt den vollkommenen Willen Gottes gebetet, völlig in Übereinstimmung mit ihm. Und du betest manchmal Dinge durch. Ja? Aus meinem persönlichen Leben auch, ich habe manchmal Dinge gebetet, in Sprachen gebetet und ich habe gewusst, das hat jetzt irgendwas in meiner Zukunft verändert. Diesen Eindruck hatte ich einfach gehabt. Ich habe nicht die Auslegung bekommen, aber Gott hat mir gezeigt, das, was ich jetzt gebetet habe, hat einen Unterschied in meiner Zukunft gemacht. Und Dinge wurden verändert und gerichtet in meiner Zukunft. Ja. Und ich hätte das nicht beten können, aber Gott hat es gewusst, was kommen wird und kann diese Dinge dann einfach durch uns beten. Und er will das, ja, dass wir mit ihm in Übereinstimmung beten. Der fünfte Punkt ist, es gibt sicher mehr Punkte, die man aufzählen kann, ist, er hilft uns zum Dank sagen. Er hilft uns, ihm anzubeten, ihn zu loben und zu preisen, ihm Danke zu sagen. 1. Korinther 14, Verse 15 bis 17. 1. Korinther 14, 15 bis 17. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher der die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Vers 17 sagt, du sagst wohl gut Dank. Ja? Du kannst in Sprachen sehr gut Danke sagen. Du kannst in Sprachen sehr gut Gott anbeten und Danke sagen. Natürlich, in dieser Passage geht es auch darum, ja, es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich da vorne stehe und 40 Minuten in Sprachen bete. Ja? Du würdest nicht erbaut werden, außer ihr legt es dann aus. Ja? In diesem Sinne macht es keinen Sinn. Ja? Aber du kannst dann nicht wirklich Amen dazu sagen, außer du hast die Auslegung oder Gott hat es dir offenbart. Ja? Aber es hilft uns, Danke zu sagen. Ja? Manchmal ist es so, dass wir mit unserem Verstand beten und unsere Danksagung Gott ausgießen, ja, und unserem Lob ihn darbringen. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du denkst, meine Worte reichen jetzt einfach nicht mehr aus. Ja. Ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Mir fehlen im wahrsten Sinne die Worte, um Gott noch länger anzubeten, um meine Danksagung ihm darzubringen, um ihn zu loben und zu preisen. Und dann beginne ich in Sprachen zu beten. Ja. Und ich weiß, es geht weiter. Ja. Ich komme bis zu einer gewissen Ebene mit meiner Danksagung, mit meinem Lob und dann bete ich in Sprachen weiter. Und auf diese Weise können wir uns ausdrücken, wie es im Natürlichen nicht möglich ist. Ja. Das waren einige Gründe, warum es gut oder wichtig ist, in Sprachen zu beten. Und es gibt ganz sicher mehr Gründe, das zu tun. Ich will nur eine Schriftstelle kurz anschauen, die oft dazu verwendet wird, dass nicht alle in Sprachen beten, und das nur kurz erklären und dann kommen wir zum Ende. In 1. Korinther 12, 1. Korinther 12, Verse 28 bis 31. 1. Korinther 12, 28 bis 31. Paulus schreibt, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen, genau. Und dann Vers 29, sind etwa alle Apostel? Die Antwort darauf ist nein. Ja. Sind alle Propheten? Nein. Alle Lehrer haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Und die Antwort auf all diese Fragen ist, nein, ja, nicht alle sind Apostel, nicht alle sind Propheten, nicht alle sind Lehrer. Und Leute sagen dann, reden alle in Sprachen. Und die Antwort auf diese Passage ist auch nein. Ja. Nicht alle haben diese Gabe der verschiedenen Arten von Sprachen. Und in dieser Schriftstelle geht es darum, wen Gott in die Gemeinde eingesetzt hat. Das lesen wir in Vers 28. Gott hat in die Gemeinde eingesetzt. Und die verschiedenen Arten von Sprachen ist eine Dienstgabe, die Gott eingesetzt hat. Pastor Fred und Judy machen es manchmal, ja, dass die Pastor Judy etwas in Sprachen betet und Pastor Fred legt es dann aus. Ja. Die wirken manchmal in dieser Dienstgabe. Ja. Aber wir alle, Paulus sagt, können in Sprachen beten, aber nicht jeder hat diese Dienstgabe von Gott empfangen, öffentlich in Sprachen zu beten und dann auch auszulegen. Das ist eine Dienstgabe, die Gott eingesetzt hat. Nur um es besser zu verstehen, sagt er auch in Vers 29, sind alle Lehrer? Die Antwort darauf ist nein, oder? Das stimmt. Nicht jeder hat diese Dienstgabe zu lernen, aber jeder soll lernen. Paulus sagt, wir sollen jedem Rede und Antwort stellen. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 20, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das heißt, wir alle sollen Menschen lehren, aber nicht jeder hat diese Dienstgabe eines Lehrers. Und genauso ist es auch mit einem Sprachengebet. Wir alle können in Sprachen beten, aber nicht jeder hat diese Dienstgabe empfangen, öffentlich in Sprachen zu beten und dann auszulegen. Ganz ähnlich ist es auch im Vers 29 mit Propheten. Wir alle, sagt Paulus, können weissagen, einer nach dem anderen. Aber das heißt nicht automatisch, dass wir im Dienst des Propheten sind. Macht es vielleicht Sinn, ja? Genauso ist es auch mit dem Sprachengebet. Wir alle können in Sprachen beten, aber nicht jeder hat diese Dienstgabe von verschiedenen Arten der Sprachen. Okay, jetzt hast du genügend Argumente, um der ganzen Welt zu erzählen, dass das Sprachengebet absolut biblisch ist und wichtig ist und notwendig ist. Ja? Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass die Taufe im Heiligen Geist und das Beten in Sprachen absolut notwendig ist, um den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, zu erfüllen. Es war ihm wichtig, den Jüngern war es wichtig und wir brauchen das, um wirklich diesen Dienst, den Jesus uns gegeben hat, auch zu tun. Ich will uns ermutigen, ja, nimm dieses Weihnachten, um voll aufzutanken. Ja. Tank dieses Weihnachten, diese Weihnachtszeit einfach mal voll auf. Ja. Das tun wir zum einen auf der Couch nach einer guten Mahlzeit mit zu vielen Keksen, ja, aber noch viel wichtiger, wenn wir in Sprachen beten, wenn wir uns wieder selbst auferbauen. Schenk dir zu Weihnachten eine richtige Aufladung. Ja. Lade dich wieder mal voll auf. Starte das Jahr 2018 nicht mit einer halbvollen Batterie und 3 Kilo mehr auf der Waage, ja? sondern starte es mit 3 Kilo mehr auf der Waage und einer vollen Batterie. Ja? Nimm dir die Zeit, lade dich auf, körperlich und geistig. Ja? Im Frühjahr können wir alle wieder abnehmen. Aber lade dich auf. Ja? Das eine ist ja nicht schlecht in dem Sinne. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir uns wieder aufladen. Und das machen wir, indem wir in Sprachen beten. Du hast Zeit in der Weihnachtszeit. Nutze diese Zeit. Ja. Einfach wirklich täglich, ich würde jetzt keine Zeit sagen, ja. Frag Gott, was du tun sollst. Ob er sagt 5 Minuten oder sagt 1 Stunde. Jetzt hoffst du vielleicht, hoffentlich sagt er nur 5 Minuten. Ja. Aber frag Gott und dann tu es. Setz es um. Ja. Das Lobpreisteam kann vielleicht noch mal kurz nach vorne kommen. Dann werden wir einfach nur mal, nehmen wir sie kurz Zeit und beten Gott an. Ja? Wenn du in Sprachen beten kannst, dann bete ihn auch in Sprachen an oder sing die Lieder mit, die dann gesungen werden. Wenn du heute da bist und du sagst, hey, ich habe noch nie in Sprachen gebetet, ich habe die Taufe im Heiligen Geist noch nicht empfangen, dann möchte ich für dich beten, ja? Weil es ist für jeden, die einzige Bedingung ist, du glaubst an Jesus. Du glaubst, dass Jesus dein Retter ist, dass er dein Erlöser ist. Und dann bist du qualifiziert, die Taufe mit dem Heiligen Geist zu empfangen und auch in Sprachen zu beten. Halleluja. Wenn du das möchtest, dann komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Dann komm nach vorne und alle anderen, nimm mal nur Zeit, 10 Minuten, 15 Minuten, einfach um Gott anzubeten, ihn zu loben und zu preisen. Und nutz diese Zeit einfach auch, um in Sprachen zu beten. Ja? Wenn du Gebet brauchst, dann komm nach vorne, ich bin für dich da und ich werde beten. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute da ist. Ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du für uns bist und nicht gegen uns bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass du am Wirken bist, Herr. Danke, dass du für uns bist. Ich danke dir für das Sprachengebet. Ich bete dir, dass du das immer mehr und mehr uns zeigst, offenbarst, wie wichtig das ist und uns ermutigst, in Sprachen zu beten. Ich danke dir für alle anderen Geistesgaben, Herr, die es gibt, Heiliger Geist. Komm und wirke sie mehr in unserer Mitte. Mehr von diesen übernatürlichen Heilungen, mehr Unterscheidung der Geister, mehr von dem übernatürlichen Glauben, von Weissagung, Arten von Sprachen und Auslegung und so weiter. Herr, wir glauben dir und wir vertrauen dir. Ich danke dir, dass du für uns bist. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Hey, segne jeden Einzelnen. Danke, dass du wirklich, ja, dass du uns gerettet hast. Wir sind einfach so dankbar für alles, was du für uns tust und wer du bist. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Wenn du Gebet brauchst, dann komm nach vorne.
Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at.